Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Schallsleep. Ich habe heute wieder eine spannende Gästin bei mir und heute soll es nochmal um das Thema Erziehung, Babyschlaf und Umgang mit Kindern in Frankreich gehen, aber nochmal auf ein paar andere Themenbereiche verlagert. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend, lasst euch überraschen und ich begrüße Simone bei mir. Hallo Simone. Ich hoffe, es geht dir gut. Da niemand weiß, wer du bist, würde ich jetzt das Wort an dich übergeben. Da darfst du dich mal kurz vorstellen und dann starten wir.
Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total auf das Gespräch. Bin gespannt. Genau, ich bin Simone. Ich bin 34. Ich muss kurz nachdenken. Mein Kind wird bald 2 in etwa einem Monat. Und ich bin in Frankreich aufgewachsen. Meine Eltern haben, als ich 3 war, entschieden, also wir wohnen im Grenzgebiet, haben mit 3 entschieden, dass sie in Frankreich ein Haus bauen wollen. Und da bin ich dann eben in die Schule gegangen, groß geworden, habe da eigentlich meine ganze Kindheit in Frankreich verbracht und bin dann zum Studieren in eine größere französische Stadt nach Straßburg und dann über Umwege in Berlin gelandet, ein paar Jahre. Und da habe ich den Papa von unserem Kind kennengelernt und da haben wir entschieden, wir möchten wieder zurück nach Frankreich, beziehungsweise ich zurück nach Frankreich. Also unser Kind wird letztendlich da groß, wo ich groß geworden bin, im Nachbardorf, von da, wo ich aufgewachsen bin.
Du verbindest gerade alle Achsen, die mir wichtig sind, Berlin, Straßburg. Das ist ganz lustig, ne? Total cool. Also du hast ja das alles sehr, sehr umfassend kennengelernt, die Kultur, und weißt total, worauf du dich da wahrscheinlich auch eingelassen hast, bewusst zu sagen, ich ziehe mein Kind in Frankreich auch groß. Ne? Ja, dieses berühmte Buch, französische Kinder sind keine Nervensägen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Ich habe es damals gelesen, bevor ich mein erstes Kind hatte, und ich dachte mir halt so bewundernd, das klingt gut. Auch machen. Und da gab es immer damals diese berühmte La Pause, diese Pause, die man machen soll, wenn das Kind weint. Und dann soll man warten, waren es jetzt 30 oder 60 Sekunden, auf keinen Fall sofort hingehen. Wenn man dann kurz abwartet, dann weiß das Kind, ich schaff's alleine. Und deswegen schlafen die französischen Kinder so unfassbar gut durch. Ich habe das an meinem ersten Kind, ich habe es eigentlich gar nicht versucht. Ich habe jetzt schon nach ein paar Sekunden gemerkt, das Kind weint doch schon, so, wie soll ich denn jetzt noch länger warten? Und dann dachte ich, irgendwie ist mein Kind nicht kompatibel mit dem Buch. Ich habe irgendwie gedacht, ich habe Pech gehabt. Würdest du das sagen? Hast du schon von deinem Umfeld von La Pause gehört?
Also es wurde jetzt nicht La Pause genannt. Das Buch habe ich auch erst durch dich, glaube ich, zum ersten Mal kennengelernt. Also ich hatte das noch nicht irgendwie gehört, aber in ihrer Vorgehensweise haben die Franzosen oder die Französinnen schon mal sowas Ähnliches beschrieben. Also ohne das jetzt letztendlich so zu nennen. Ich habe einen sehr guten Freund, der total liebevoll mit seinen Kindern umgeht. Wir haben 3 Kinder. Der hat gesagt, die Kinder haben relativ schnell durchgeschlafen, alles easy in ihrem Zimmer. Und dann habe ich halt gefragt, wie macht ihr das? Weil da war unser Kind noch relativ klein und wollte eben ein bisschen erfahren, wie das geht. Und da meinte er, wenn die weinen, dann warten wir schon mal 5 Minuten und gehen dann rüber, falls sie weiter weinen. Also die sind weit weg, die sind in ihrem eigenen Zimmer und dann hört man, okay, es wird geweint. Und ich war ein bisschen schon schockiert, weil ich denke mir als Baby du hast 60 Sekunden gesagt, er meinte 5 Minuten. Und da habe ich schon gedacht, wie unendlich lange müssen 5 Minuten sein für ein, ich weiß ja nicht, ob die neugeboren waren zu dem Zeitpunkt oder ein paar Monate alt, aber egal, es ist einfach sehr, sehr lange. Und das hat er mir einfach total normal erzählt, dass man da eher ein bisschen warten kann, ob es wirklich wichtig ist oder ob das Kind sich selber beruhigt. Ja.
Aber ganz ehrlich, die weinen doch auch länger als 5 Minuten.
Ja.
Also mein Erfahrungsschatz, so ein Kind kann auch schon mal in der massivsten Verzweiflung bestimmt 20 Minuten nach einem rufen.
Und sich reinsteigern.
Ja, das wird ja nicht besser.
Naja.
Okay, also meinst du, das könnten auch länger als 5 Minuten sein und sie erzählen das nur so als kompakte 5 Minuten und eigentlich warten sie viel länger ab?
Möglich. Du guckst
Ja.
wahrscheinlich nicht auf die Uhr. Ich weiß auch von vielen oder von einigen, dass die jetzt auch nicht unbedingt so, also wir haben so eine Kamera, wir gucken abends einen Film und haben den Laptop neben uns und gucken unser Kind an. Manchmal gucke ich mehr zum Kind als zum Film. Und hoffe, oh Gott, da bewegt sich was, hoffentlich muss ich nicht gleich runter. Und ich weiß von einigen, dass sie sowas gar nicht besitzen. Also wenn die Tür zu ist, ich höre mein Kind, wenn ich das jetzt nicht hätte, würde ich mein Kind nicht hören. Ich habe auch manchmal Angst, dass das irgendwie aus irgendeinem Grund, technischen Grund nicht funktioniert,
Ja.
Bild still steht und ich krieg's nicht mit. Deswegen gucke ich immer, ob die Uhr auch weiter läuft. Mach mir da also vielleicht einen größeren Stress als andere, aber ich weiß auch für
So
mich.
wichtig.
Aber viele haben sowas nicht. Und vor allem vor ein paar Jahren gab es sowas noch nicht. Und da denke ich mir, da verpasst man wahrscheinlich einiges und dann wird bestimmt länger als 5 Minuten geweint.
Glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass pauschal jedes Baby nach 5 Minuten aufgibt. Das wäre
Nee.
ja,
Das
das
wäre.
würde man ja jede Veränderung mit dem Kind in 5 Minuten anstreben und sagen, 5 Minuten Protest und dann habt ihr es geschafft. Ich glaube, so ist es nicht, aber ist auf jeden Fall interessant. Man will ja auch niemanden verurteilen, der das macht. Aber denkst du, in Frankreich gibt es tendenziell mehr Druck, dass man solche Konzepte anwendet? Oder was ist so deine Meinung dazu?
Ja, ich denke nicht, dass prinzipiell alle das gerne machen, aber eben das funktionieren muss. Also das hast du ja in der anderen Podcast-Folge auch schon besprochen, dass Franzosen, Französinnen relativ schnell nach der Geburt wieder arbeiten müssen. Das System ist einfach so, dass man ja relativ schnell wieder funktionieren muss, in Anführungszeichen. Und da hast du eben nicht unbedingt die Möglichkeiten, die wir vielleicht haben, wenn wir uns in Deutschland ein Jahr oder länger Elternzeit nehmen. Genau, also nach 2,5 bis 3 Monaten wird da wieder gearbeitet und auch die Mamas. Und das zieht sich komplett durch die ganze Elternschaft. Also deswegen gibt es meiner Meinung nach selten ein Elternbett, deswegen wird seltener gestillt und deswegen wird wahrscheinlich von den Kindern auch früher erwartet, besser und schneller durchzuschlafen, weil es eben ja das System darauf ausgerichtet ist, dass du schnell wieder arbeiten gehst.
Wie hast du das für dich umgesetzt? Du bist nicht nach 3 Monaten wieder
Nee.
im Geschäft, das sagt man ja hier in Süddeutschland, man geht ins Geschäft. Ich habe es nicht gesagt. Du bist nicht nach 3 Monaten wieder zur Arbeit gegangen, sondern du hast es für dich anders gelöst, ne?
Ja, das ist ganz also interessant, weil das hätte ich tatsächlich nicht unbedingt gedacht, dass ich es jetzt nicht so mache, wie ich es jetzt mache. Also ich habe tatsächlich gedacht, ich gehe nach 3 Monaten wieder zurück. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt noch mein eigenes Startup in Berlin, was ich ja letztendlich nicht mehr habe. Ich habe mich bewusst entschieden, da aufzuhören, weil ich relativ schnell gemerkt habe, nee, irgendwie fühlt sich das komisch an und irgendwie braucht mich mein Kind. Ich weiß nicht, ob mein Kind mich mehr braucht als andere, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall mit 3, 4 Monaten lag mein Kind immer noch die ganze Zeit auf mir drauf und hat auf mir geschlafen und so weiter. Und da hätte ich mir nicht vorstellen können, nach 2, 3 Monaten mein Kind in eine Kita oder zu einer Tagesmutter zu geben. Das hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und wir haben, es ist letztendlich ja ein Luxus, dass wir die Möglichkeit haben, dass mein Partner arbeiten geht und ich zu Hause bleibe. Und deswegen hat es für uns gepasst, das so zu machen. Aber es hätte natürlich sein können, dass wir, ja, also andere können diese Wahl nicht treffen aus finanziellen Beweggründen oder manchmal macht vielleicht das Umfeld auch Druck, dass man nicht nur Mama sein darf oder Mama sein kann. Das kann doch nicht sein, dass du nur das machst. Aber für uns war das völlig, also nicht von Anfang an, aber mit der Zeit hat sich das entwickelt, dass es für uns völlig außer Frage steht, dass wir das anders machen. Also ja, konnte mein Kind nicht abgeben.
Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Du hast ja bestimmt einen Freundeskreis und dann alle arbeiten wieder schnell und dann kann man sich vielleicht nicht so treffen, vielleicht am Nachmittag um 3, stelle ich mir gerade so vor. Reagieren die dann darauf, wenn du sagst, jo, ich bin jetzt ein paar Jahre weg und
Also ich habe mir letztendlich, glaube ich, so ein Umfeld aufgebaut, was so eine Mischung ist. Also wir wohnen ja im Grenzgebiet und da habe ich einige deutsche Mamas auch in meinem Umfeld. Da kann man sich auch tagsüber treffen. Ich habe letztens, oder was heißt letztens, vor ein paar Wochen eine französische Mama im Dorf kennengelernt. Wir waren beide spazieren und haben Nummern ausgetauscht. Und die ist tatsächlich freiberuflich, also eben auch zu Hause. Also ich habe mir so ein bisschen die rausgepickt, die auch ein bisschen Zeit haben, um sich zu treffen oder gehen in die Spielgruppen. Aber natürlich, viele haben diese Möglichkeit nicht. Und ich habe ein befreundetes Pärchen, da ist das Kind auch relativ früh in die Kita gegangen. Und die sagen mir immer wieder, irgendwie jedes Mal, wenn wir uns treffen, wird da dieses Thema, es kommt gar nicht von mir, aber es wird dieses Thema rausgeholt, dass das Kind eben mit 3 Monaten in die Kita ging. Und es ist schon gut so, weil auch nur Windeln wechseln und so, da hatte ich keinen Bock drauf. Also es wird sich so ein bisschen immer wieder, und dann denke ich, fühle mich halt dann auch, ich gehe da gar nicht unbedingt so tief rein, aber ich fühle mich ein bisschen angegriffen, weil das war jetzt nicht nur, ja. Windeln wechseln. Also ich habe das Gefühl, ich habe meinem Kind ein bisschen mehr mit auf den Weg gegeben als nur das. Aber so ein bisschen spürst du schon, dass das nicht unbedingt so freiwillig war oder sie das gerne gemacht haben. Aber ja, es wird halt so.
Ein bisschen wie, als wären die total getriggert, dass du es anders machst und dann triggern die dich so doll, dass du gezwungen bist, dich die ganze Zeit recht zu rechtfertigen. Das ist ja schade, ne? Also so.
Ja, und sie fragen mich auch, wie lange noch? Und auch das Thema
Ja, wie lange
Windeln,
noch?
ne? Ich stille mein Kind mit fast 2 auch noch. Ja, wie lange noch? Und wie lange schläft dein Kind jetzt noch bei euch im Bett? Das kriegst du ja nie wieder raus. Also diese Sprüche kommen natürlich auch. Aber also du hast gefragt, wie ich damit umgehe. Ich glaube, ich mittlerweile einigermaßen kommt wahrscheinlich noch, dass es nicht unbedingt immer funktioniert, aber ich habe es mittlerweile einigermaßen drauf, dass ich darüber hinweg höre. Und ich glaube, ich habe wirklich die Leute in meinem Umfeld, wo nicht so viele Sprüche kommen und wo das akzeptiert wird, einfach, dass
Ja.
wir eigentlich alles ein bisschen anders machen.
So ein bisschen die Avantgardistin dort, oder? Also.
Also ich bin immer ein bisschen, fühle mich manchmal wie ein Alien ein bisschen. Also ich Bett stillen, dann ernähren wir uns noch vegetarisch vegan. Also wir sind so ein bisschen, ja, ein bisschen anders.
Ja, in dem Buch, warum französische Kinder keine Nervensägen sind, ich hoffe, ich sage den Titel richtig, aber verzeiht es mir, falls nein, geht es, glaube ich, auch, ich erinnere mich darum, um den Le Cadre, den Rahmen im Leben für Kinder und die Grenzsetzung und so weiter. Französische Eltern legen ja sehr viel Wert auf Routinen, auf regelmäßige Essenszeiten, auch auf richtige Verhaltensweise, meine ich, also auch das Begrüßen. Hohen Stellenwert und das ist die Anrede. Wie findest du das für dich? Bist du davon überwältigt mit deinem Kind oder ist es auch was, was du schätzt, Regelmäßigkeit und Förderung?
Ich weiß nicht, ob wir diese Regelmäßigkeit so haben, wie die Franzosen und Französinnen das haben. Auf jeden Fall glaube ich, dass die Franzosen das müssen, weil, also wenn du zum Beispiel dein Kind, ja, sei es jetzt Kita oder Kindergarten bringst, das ist den ganzen Tag da. Also das ist tatsächlich 8, 9 Stunden weg. Manche haben vielleicht die Möglichkeit, das Kind mittags abzuholen zum Essen, aber nicht unbedingt. Dann kommt das Kind um 18 Uhr heim, du hattest einen Arbeitstag hinter dir, das Kind hatte auch einen Arbeitstag hinter sich und dann hast du noch, weiß ich nicht, 18, 19, 20, wir gehen eben 20 Uhr ins Bett, du hast noch 2 Stunden Zeit, um das Beste draus zu machen. Alle sind müde, keiner hat mehr Bock zu kooperieren eigentlich, aber es muss funktionieren und ich glaube, da ist den Franzosen eben ja, die Routine oder diese Struktur wichtig, weil du eben so begrenzte Zeit hast, ne? Um deinen Abend, also es ist jetzt letztendlich wirklich der Abend. Morgens muss es schnell gehen, abends muss es schnell gehen und du musst es strukturieren, dass es irgendwo fu funktioniert. Das ist jetzt ein Beispiel, wenn der Tag eben so voll ist, wie es am Wochenende ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ja, das da vielleicht ein bisschen cooler geht, aber ich glaube, daher kommt das, dass eben diese Struktur, diese Disziplin gebraucht ist, weil du halt einfach nicht so viel Zeit hast, um die Dinge abzuwickeln.
Der Mittwoch nicht immer frei?
Mittwoch ist frei. Ja, aber da sind die Kinder.
Warum?
Weiß ich
Das
nicht.
geht gerade nicht. Man hat
Also, warum?
Dienstag Arbeit und Donnerstag bis Freitag auch, aber Mittwoch müssen die Eltern noch arbeiten, oder?
Eben, die Eltern müssen arbeiten. Die Kinder haben einen Tag quasi Verschnaufpause, glaube ich. Ne? Ich denke mal, dass es eine Verschnaufpause ist, weil du halt jeden Tag bis auch in der Grundschule 16 16:30 in der Schule bist, dann vielleicht nach der Schule sogar auch noch außerschulische Aktivitäten haben. Also periskulär ist hier ganz präsent, dass die Kinder da wirklich volles Programm haben. Und eben die Verschnaufpause am Mittwoch ist, glaube ich, auch, du bist halt woanders. Du bist im Periskulär oder du bist bei den Großeltern oder du bist bei einer Tagesmutter. Also letztendlich zu Hause bist du da auch nicht. Du hast halt keine, weil die Eltern auch arbeiten müssen.
Weißt
Ja.
du, wie du das dann machen würdest? An so einem Tag dann? Und dir überlegt, wie du das machst?
Also bei uns ist ja das Ziel, dass unser Kind mit 3, also in etwa einem Jahr, in den Kindergarten geht. Ja, und nicht unbedingt in eine Betreuung, also vorher nicht in eine Fremdbetreuung. Also ab und zu ist unser Kind bei den Großeltern, aber nicht in der Kita oder so, oder nicht bei der Tagesmutter. Tagesmütter sind hier zum Beispiel super präsent. Also sehr, sehr viele Familien haben Nunus, wie man die hier nennt. Genau, mein Kind geht dann in den Kindergarten und ich hoffe, also ich bin gerade auf der Suche nach einem Kindergarten, wo mein Kind halbtags hin kann. Also wo ich es dann abholen kann, beziehungsweise der Idealplan wäre, dass es in dem Dorf in den Kindergarten kommt, wo die Oma wohnt, rüberlaufen kann zur Oma und dann da mittags essen kann. Und ich komme dann später dazu, wenn ich dann quasi fertig bin mit Arbeiten. Das ist so ein bisschen der Idealplan, genau.
Meinst du mit Kindergarten jetzt die Schule dann, das ist die Vorschule? Würdest
ja.
du, das ist eher Kindergarten oder ist das schon eher wie Schule?
Das ist Vorschule, das ist, ja. Das ist schon Schule. Also ich persönlich als Kind, ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr an alles erinnern, aber ich war ein Jahr in einem Kindergarten in Deutschland, also als ich La Petite Section, also die kleine Klasse sozusagen, die habe ich in Deutschland noch gemacht. Dann sind meine Eltern nach Frankreich gezogen, also hatte ich noch 2 Jahre maternell in Frankreich. Und das war, ich weiß nicht, ob es daran liegt, an dem Alter, dass man vielleicht in der kleinen Gruppe noch mehr spielt und dann Dinge lernt, vielleicht auch in Deutschland. Aber in Frankreich ist es auf jeden Fall so, dass man auch schon Petite Section, Moyenne Section, ja, lernt zu schreiben, lernt zu zählen, lernt zu rechnen und auf jeden Fall lernt, sich zu benehmen, so, ne? Also, man sieht oft, wenn die einen Ausflug machen im Dorf, dann laufen die, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber die müssen halt, ne, in Reihe und Glied laufen, zu zweit, sich die Hand geben. Ist cool, auch aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich, also finde ich auch gut. Aber die dürfen sich halt auch nicht loslassen. Und dann wird halt, ich höre halt auch öfters mal, dass da, ja, halt die Kinder so ein bisschen ermahnt werden, wenn sie nicht unbedingt so laufen, wie es gerade erwünscht ist.
Hast du da Bedenken, dass dein Kind ermahnt, also passiert vermutlich im Leben, dass man mal ermahnt wird, ne?
Oh, ja.
Hast du da Bedenken, dass das so ein bisschen übergriffige Situationen entstehen könnten, oder?
Voll. Also in Frankreich ist ja Schulpflicht, also ich habe keine andere Wahl und es ist vielleicht auch gut so, dass ich irgendwann mal loslasse, wenn das Kind dann 3 ist und dann kommt es in die Maternelle und dann ist es so und dann ist es vielleicht auch gut, sich frühzeitig irgendwie ans System so ein bisschen anzupassen. Also ich meine, es bringt ja jetzt auch nichts, das ewig lang herauszuzögern. Aber du hast vorhin gesagt, du wusstest, worauf du dich einlässt, indem du wieder nach Frankreich ziehst mit deinem Kind. Habe ich dann gleich Jein gesagt, weil mir werden jetzt erst so Sachen bewusst, die ich gar nicht mehr unbedingt so auf dem Schirm hatte, weil ich es vielleicht nicht mehr wusste, verdrängt habe oder, weißt du, wenn du ein Kind hast, dir einfach Sachen anders auffallen, worüber ich mir vorher gar keinen Kopf gemacht habe. Wir haben gedacht, ja, wir kaufen ein schönes Landhaus in Frankreich. Schön, sind wieder in der Nähe von der Oma, da wo ich herkomme, alles cool. Und dann merkst du halt peu à peu, ah ja, stimmt, ja, hier ist das und das noch präsent. Diese Strenge, diese Disziplin, teilweise auch, also hoffentlich nicht in der Maternelle, aber teilweise auch noch Gewalt sehr, sehr präsent.
Hast du es mal gesehen?
Ja, leider.
Ja, wirklich?
Ja, also wir haben Nachbarn, die sind jetzt nicht direkt neben uns, aber da ist so ein kleines, ja, so ein kleines Feld dazwischen. Man kann aber auf deren Terrasse sehen. Mhm. Die hatten Besuch und da wurde das Kind ein bisschen lauter und ich habe es persönlich nicht gesehen, mein Partner hat es gesehen, dass er wohl einen Klaps auf den Po gegeben wurde. Und ich glaube, das ist sehr, ja, noch sehr gängig, dass es gemacht wird. Also ist verboten, darf man nicht, aber ich glaube, relativ neu, dass man es nicht mehr darf. Ich glaub,
seit 2019, oder?
Ja, krass. Also,
fast 20 Jahre später.
Das ist doch einfach, ja.
Und da du könntest jetzt nicht die Polizei rufen und das schildern. Im Dorf ist peinlich, ne? Wenn die wissen, dass von dir kommt, dann bist
weiß
du.
Ich nicht. eine Nummer, die kann man, die kenne ich jetzt gar nicht auswendig, aber es gibt eine relativ kurze Nummer, da kannst du dich melden und da kannst du sagen, du hast ein Kind gesehen, was misshandelt wurde. Und ich vermute, das kann man auch anonym machen.
Ja.
Klar, direkt bei den Nachbarn passiert und man hinsehen kann, ja, würde man das wahrscheinlich herausfinden, dass wir das sind. Wir haben auf jeden Fall nichts gesagt. Es war auch nicht, es waren nicht die Nachbarn, es war deren Besuch. Aber ja, man fühlt sich natürlich trotzdem total schlecht, dass man da nicht eingreifen konnte.
Das ist mir auch erst passiert auf dieser Straße in der Fußgängerzone, wo ein Kind geschlagen wurde. Jetzt weiß ich, dass ich immer die Polizei gleich anrufe, auf den Fersen bleibe und den Standort durchgebe, damit das eben geahndet werden kann. Aber oft ist man so überwältigt, es tut einem so weh. Also,
ja.
Ne, aufsetzt, also ja, es ist furchtbar. Also ich habe auch schon oft gehört, dass das in Frankreich noch ein bisschen mehr praktiziert wird. Zumindest in der Öffentlichkeit. Was jetzt in Deutschland hinter verschlossenen Türen passiert, wissen wir auch nicht. Das,
ja.
Ne?
Das
mal so eine persönliche Frage, wenn ich das fragen darf, hast du das Gefühl, dass so, ich sage jetzt nicht, du hast emotionale Wunden, aber du hast ja bestimmt auch Strenge als Kind erfahren und diese Rahmenbedingungen. Erinnert dich das jetzt zu wissen, du bist jetzt Mama, das Herz ist offener, dein Kind wird jetzt hier groß, werden da Sachen bei dir hochgeholt, wo du sagst, ja, das war nicht so schön, das will ich eigentlich gar nicht für mein Kind?
Also jetzt nicht unbedingt Sachen, die mir passiert sind, also aber es kommen schon Gefühle hoch, wo ich mich frage, wo kommt es her? Also ich habe ein relativ gefühlsstarkes Kind, aktives Kind und ich glaube, das war ich auch zu Hause. Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, meine Eltern eben haben eher eine bedürfnisorientierte Erziehung oder ich habe eine bedürfnisorientierte Erziehung genossen. Und ich glaube, ich habe mich dann in der Schule auch eher so ein bisschen angepasst, zurückgehalten. Und die ist fast eine Hoffnung, die ich so ein bisschen für unser Kind auch habe, dass es versteht, okay, zu Hause ist mein safer Space, da kann ich sein und in der Schule vielleicht ein bisschen aufpassen, was ich mache oder wenn eben da gewisse Regeln sind, keine Ahnung, ich muss da jetzt sitzen bleiben, dass er versteht, ne, dass es nicht immer so sein muss, aber halt die Schule so ist, dass man da funktionieren muss, weil ich wünsche ihm nicht, dass er bestraft wird. Also das kann durch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es noch überall passiert, aber es kann durchaus sein, dass er dann so in die Ecke geschickt, gestellt wird. Und da habe ich halt echt überhaupt, na, gar keine. Also es ist halt so weit weg von dem, wie wir funktionieren.
Ja,
und
ja, ja.
So viele Situationen entstehen, wo ich ausrasten werde.
Und eskalieren, ja.
Ja. Wir haben uns dafür entschieden. Aber schauen wir mal. Ich glaube wirklich, dass Kinder da unterscheiden können. Das ist zu Hause, das ist Arbeit sozusagen oder Schule.
Ja.
Da muss man sich ein bisschen fügen. Ich weiß auf jeden Fall von mir, das hat mir letztens noch eine Freundin erzählt, dass als ich in die Schule, in den Kindergarten gekommen bin, in die Maternelle mit etwas über 3 und so ein bisschen Französisch konnte, aber noch nicht viel. Es war nach den Sommerferien. Man sollte seine Sommerferien erzählen. Und das ist anscheinend aus mir rausgesprudelt, obwohl es eine Fremdsprache war. Sie hat gesagt, ich kann mich da noch heute noch dran erinnern, weil wir waren alle so überwältigt. Wow, die Neue, die kaum Französisch kann, plappert hier los, erzählt ihre Sommerferien. Wie selbstsicher und was für ein Mut. Und ich weiß, dass ich dann in der Grundschule und auch als Teenager ein sehr, sehr schüchterner Mensch geworden bin. Und da frage ich mich, ist es am Alter geschuldet? Also wäre ich sowieso schüchterner geworden oder hat man mich so ein bisschen, vielleicht, weißt du, aufgeregt?
Ja.
Das ist eine Frage. Also, wie hätte sich das entwickelt, wenn man mir vielleicht nicht, ja, vielleicht öfters gesagt hat, jetzt sei mal still, jetzt beruhig dich mal, weißt du? Also, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Entfaltungsspielraum gehabt hätte, was die schulische Seite betrifft, ja.
Das heißt, du kennst schulisch betrachtet Frontalunterricht?
Mhm, nur da.
Auch im Studium dann auch? Also frontal,
ja.
Ja?
Ja.
Also ist das Studium wie die Schule, nur dass die Themen tiefgreifender und natürlich...
Das kommt drauf an. Also ich habe beides gemacht. Ich war ein Jahr auf der Uni. Da ist der Lehrer unten, du bist im Amphitheater, was sagt man so, Amphitheater?
Ja, also Plenarraum, weiß ich gar nicht. Du, ich weiß, welche Konstellation du meinst. Vorne steht einer und die sitzen drumherum gebastelt, ja.
Genau, das, klar, es gab dann auch manche Fächer, die waren in kleineren Räumen, auch Gruppenarbeiten oder ähnliches. Das gibt es schon. Aber ich habe mich dann tatsächlich nach einem Jahr entschieden, das Studium nicht weiterzumachen an der Uni, sondern BTS zu machen, Brevet de Technicien Supérieur. Das ist eher so eine zweijährige, ja, vielleicht so eine Berufsschule, so eine Ausbildung, weil eben dieses System, ja, ich hatte da keinen Bock mehr auf dieses, ja, eben diesen Frontalunterricht, den ich irgendwie schon mein Leben lang hatte. Und da war es dann tatsächlich ein bisschen mehr hands-on. Also da waren mehr Gruppenarbeiten, da ging es mehr um, also es war das Commerce International, also im Bereich Vertrieb. Also da musste man eben auch verhandeln und eben ja, viele Fallstudien bearbeiten und so weiter. Also da habe ich mich dann so ein bisschen in die Richtung entwickelt,
Ja,
genau.
okay. Also ich habe mir gerade überlegen, ob wir Frontalunterricht in der Schule. Ich habe nicht das Gefühl, dass es in Deutschland so, also zu meiner Zeit, bin jetzt nicht uralt, aber man hat einfach auch schon nur zugehört und aufgeschrieben und gar nicht.
Müsstet ihr auch zum Beispiel, keine Ahnung, den fragen, ob ihr aufs Klo dürft oder fragen, ob ihr einen Kugelschreiber aufheben dürft?
Also in der Grundschule mussten wir uns melden, wenn wir auf Toilette gehen wollten. Trinken sollten wir, glaube ich, auch nicht.
Trinken.
Kaugummi kauen sowieso nicht, also
Ja.
ja. Je älter wir wurden, wenn es so Richtung 9. 10. Klasse ging, fiel mir auf, dass die Schüler eigentlich die Lehrer umerzogen haben. Also die sind dann einfach gegangen und die Lehrer haben das akzeptiert, weil ich war auch in so einer Rowdy-Klasse, also die Jungs waren da nicht gerade angenehm. Und ich weiß noch, dass ich immer ehrfürchtig da saß und dachte, ich traue mich gar nicht, einfach so jetzt auf die Toilette zu gehen. Also ich habe das auch drin gehabt, dass ich nicht gemacht hätte. Und trinken immer nur so ganz klamm heimlich mal einen kleinen Schluck so schnell, dass es keiner sieht.
Das ist das mit dem Trinken, also das, ja, wir durften trinken, also.
Okay, also nee, da wusste man schon auch, man sollte einfach den Unterricht nicht stören. Und das klappert ja. Und ne? Ich weiß jetzt aber nicht, ob es daran liegt, dass ich ja auch aus Ost-Berlin komme. Vielleicht war es da auch ein bisschen strenger, ich weiß das halt nicht. Aber ja, so war es zumindest bei mir. Und dann in der Abi-Zeit, ja, da hat ja jeder gemacht, was er will. Man ist ja gar nicht erschienen zu den Leistungskursen. Man hat irgendwie das gemacht. Es war mir alles schon zu locker teilweise. Klar, du durftest auch während der Abi-Prüfung essen und trinken. Also das war dann, ja, so hat sich, es hat sich bei mir stückweise gelockert, aber ich kenne das eigentlich auch alles sehr, sehr streng.
Und du hast dich dann auch, also ich kenne es von mir und ich glaube, wir sind da ziemlich ähnlich, dass man sich so ein bisschen anpasst, ne, und einfach nicht auffallen bleibt.
Ja, also ich habe maximale Hemmung heute noch, wenn jemand einen Vortrag hält oder so, dass ich auf Toilette gehe und den unterbreche und dass ich diejenige bin, die jetzt das Ganze drumherum stört, das wird nicht passieren. Also ich bin da auch sehr konditioniert.
Ja, wie lange das in einem drin bleibt, ne, dass
Ja,
man
total lange.
hört, ja.
Okay. Also stellen wir fest, in Frankreich ist alles sehr strukturiert, sehr, sehr viel strenger als in Deutschland, vermute ich mittlerweile. Wenn wir nochmal zurückkommen aufs Familienbett, wie reagiert denn dein Umfeld darauf, dass ihr das praktiziert und das für euch ganz normal ist?
Also ich glaube, haben sich jetzt alle so ein bisschen dran gewöhnt an die Idee und wir fragen jetzt gar nicht mehr nach, wie lange das jetzt noch gehen wird. Also bis auf diesen Witz, der öfters mal gebracht wird, dein Kind kommt nicht mehr aus dem Bett raus, du kriegst ihn nie wieder raus, was ja
Ja.
totaler Bullshit ist. Aber das kriegt man, glaube ich, auch in Deutschland gesagt, so Sachen. Oder wie lange willst du noch stillen? Das Kind
Also
ist
wie lange willst du noch stillen, kenne ich sehr.
ja.
Ah, schläft er immer noch bei euch im Bett? Aber wir haben ja ein Wort für Familienbett. Ihr habt kein Wort dafür.
Also dieses Cododo ist relativ neu und Cododo heißt auch nur, dass also Cold
Kododo.
Sleeping, aber Co,
Ah, okay.
dann, ne? Also ich glaube nicht, ich weiß es nicht, liegt ja nicht bei denen zu Hause, aber ich glaube nicht, dass das Kind so wirklich im Bett liegt dabei, sondern es sind eher diese Beistellbetten damit gemeint. Also es gibt bestimmt auch viele Familien, die das Kind ins Bett holen. Vor allem, also ein paar Bekannte haben mir gesagt, wenn das Kind krank ist oder irgendwie ein Schub oder irgendwas los ist, dann darf das Kind schon mal in das elterliche Bett.
Gütig.
Aber dieses Cododo, das ist eher so für die ersten Wochen nach der Geburt, wenn das Kind ganz klein ist, vielleicht noch gestillt wird oder ja, auf jeden Fall diesen Nähbedarf hat. Aber wirklich sehr, sehr viele, die ich kenne, hatten den Wunsch, dass das Kind sehr, sehr schnell ins eigene Zimmer kommt und sehr, sehr schnell auch alleine, möglicherweise alleine und durchschläft. Ja.
Hast du das Gefühl, dass französische Paare ihre Beziehung mehr pflegen können. Weil das stand auch in dem Buch drin, dass eine Frau schnell wieder an ihre Weiblichkeit, sie legt sehr viel Wert auf ihre Freiheit und die Sexualität ist auch bei dem Pärchen viel gesicherter, das Kind stört ja nicht und so. Also es wurde in dem Buch auch vermittelt, so Frauen können auch ihr Leben wieder.
Ja, also total. Und das ist auch eine Antwort. Ich habe so ein bisschen rumgefragt, ne, bei meinen Bekannten geguckt, wie die so funktionieren. Und es wurde mir von mehreren genannt, dass der eine hat auch gesagt, das ist vielleicht ein bisschen egoistisch, aber wir wollten so eine gewisse Intimität sehr schnell wieder. Und da war es unser Wunsch, dass das Kind mit 3 Monaten ins eigene Zimmer zieht und dort schläft. Und das ist, ja, doch, das ist was, das wird mir oft genannt. Ich habe eine Freundin, die ist selber Erzieherin, die ist, glaube ich, die Person, die am beziehungsorientiertesten in meinem Umfeld funktioniert. Und auch die hat gesagt, man muss aufpassen, dass der Papa sich nicht so, sagt man, bei mis de côté, also dass er nicht das Gefühl hat, dass er zur Seite rücken muss und die Mama, das Kind quasi die Priorität ist. Man muss schon gucken, das stimmt schon, dass man gucken muss, dass die ganze Familie harmonisch bleibt. Aber ich glaube, diese Intimität, die Beziehung zwischen Mama und Papa hat einen höheren Stellenwert in Frankreich. Ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt schlecht ist. Wahrscheinlich ist es auch gut, dass man auf jeden Fall darauf achtet. Die Frage ist nur, ja, wie schnell muss das gehen und wie wichtig ist es, dass dein Kind ins eigene Zimmer zieht, damit du wieder. Also es geht ja auch woanders. Es muss ja auch nicht im Bett sein oder keine. Also
Ja, ich wollte dich gerade fragen, wie gut findest du das? Aber weil du gesagt hast, das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, hat man rausgehört, das ist dir jetzt gar nicht, du übernimmst das jetzt gar nicht, sondern du lebst da eher so, darf man das sagen, noch die deutsche Seite. Ob, ist es denn deutsch, dass wir in Deutschland dem Kind Vorrang gewähren? Ich weiß es nicht.
Ja.
Ja, schon eher, ne, dass man so einfach sagt, ist jetzt halt so und es kommt alles wieder und.
Ich glaube, es ist halt nicht gut, komplett nur dein Kind als Prio zu haben, aber es ist auch nicht gut, eben nur deine Beziehung, also der Mix wahrscheinlich aus Deutsch und Französisch macht es wahrscheinlich.
Soll ich dir mal eine lustige Anekdote erzählen? Ich habe da gestern Nacht drüber nachgedacht, warum auch immer. Beim ersten Kind haben wir gefühlt ja alles falsch gemacht, weil wir überhaupt nichts wussten, aber halt Familienbett, bedürfnisorientiert, aber es war sehr anstrengend. Es waren sehr anstrengende erste 1,5 Jahre, bis es besser wurde. Bei Kind 2 waren wir dann so am Scheideweg. Wir hatten halt auch dieses Beistellbett. Baby lag wirklich bei uns, aber nicht neben uns. Also schon, also es ist so eine Hand, die darüber. Und dann lag Kind 2 da so in diesem Beistellbett und mein Mann und ich, wir waren so daneben in auf unseren Seiten, wir gucken so rüber und ich so, er liegt so weit weg. Und also Jochen meinte dann auch, ach, hol ihn doch, er ist so allein und so klein und guck doch mal. Ich so, aber wenn ich es jetzt mache, dann ist er da. Also da, nicht, dass es nicht eh kommen würde. Die finden ja eh ihren Weg und rollen sich. Aber es war so, dass wir gedacht haben, ja, dann begeben wir uns jetzt wieder auf die alten Pfade, wie beim Kind 1. Und es ging einfach nicht. Die haben auch so kalte Hände. Und klar, der Nacken war warm, aber die Gliedmaßen waren so kalt. Und dann lag das Kind so zart atmend. Mir kamen fast die Tränen, so zerbrechlich sah es aus. Ja, hat Jochen gesagt, jetzt hol ihn halt. Das,
Also
dann war das Beistellbett nur noch Ablage wieder für
ja.
Kleine. So. Das war
Ja.
der. Ich weiß gar nicht, wie man das nervlich schafft, das Baby in irgendeinen Raum auszuquartieren. Ich krieg's nicht hin.
Ja, nervlich und also ja, eben, wie schafft man das? Also, du hast dich ja dafür entschieden, dass das Kind dazugehören soll zu deiner Familie, dass du Familie erweitern willst. Und wieso schläft es dann woanders? Also ich meine, sogar unsere Katze jetzt im Moment nicht mehr, weil unser Kind da schläft, aber hat im Bett geschlafen. Und ja, ich kann es irgendwie auch nicht verstehen. Bei uns im Haus ist es sogar so, also hier wurden zwei Kinder groß, sie sind jetzt erwachsen, die sind jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt, die sind über 50, aber es ist ein sehr altes Haus. Und die hatten oben ihre Kinderzimmer und das Elternzimmer war unten. Und eine sehr, sehr steile, gefährliche Holztreppe. Also wirklich, als wäre es so gewollt,
Dass sie nicht runterkommen.
komm ja nicht runter. Also geht nicht, weil sowieso fällst du dann, tust du dir weh und die durften wahrscheinlich auch nicht. Also ja, man kennt es, man hört es immer wieder, dass Kinder eben nicht mal aus ihrem Zimmer wieder rauskommen dürfen sollen, sich ja nicht melden sollen und eben die Eltern das auch nicht hören. Ich meine, wenn das Kind oben geweint hat, du hörst es hier unten nicht und das ist, glaub, so extra so gebaut worden und so gewollt, ja.
Glaubst du, dass Franzosen, Französinnen eine innige Beziehung zu ihren Eltern haben? Ich weiß, man kann nicht für alle sprechen, aber vielleicht der Querschnitt der Menschen, die du kennst, sind die sehr.
Das ist das Komische, das frage ich mich nämlich auch, weil ich habe das Gefühl, die haben teilweise schon eine nicht innigere Beziehung, aber schon, die sind sehr Familie und auf Nähe und verstehen sich eigentlich gut mit ihren Eltern. Also ich habe das Gefühl, ich kenne mehr deutsche Familien, die so ein bisschen zerrüttet sind oder wo so
Ja.
Distanz noch zu den Eltern ist. Und also das ist das Komische, dass man scheinbar in der Kindheit so ein paar so strenge und teilweise so komische Sachen erlebt und im Nachhinein da aber nicht sagt, dass man den Eltern das irgendwie nachhält.
Oder
Und
wird es gar nicht in Erwägung gezogen, weil das so antrainiert ist, dass man.
glaube, es gehört einfach dazu. Es machen alle so, ne? Wahrscheinlich.
Kann
Das
ich
ist.
jetzt mal rausfinden, wo ist die Depressionsrate höher in dem Land? Wäre jetzt mal spannend zu wissen, wer hat mehr,
Ja.
ne, wenn man da jetzt Zahlen hätte. Vielleicht kann man es auch gar nicht festmachen, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man so aufgewachsen ist und alles andere passt, vielleicht unterdrückt man ja auch da Bedürfnisse, die gar nicht.
Und man macht es wahrscheinlich selber dann eben auch wieder genauso. Also viele, auch junge Leute, die Tür zumachen. Und ja, das
Ja.
zumindest, also sehr viele lassen das Kind alleine einschlafen. Also dass die Eltern daneben sitzen bleiben oder liegen bleiben, diese Einschlafbegleitung, die kenne ich von sehr, sehr wenigen in meinem französischen Umfeld. Also da wird mal Nacht, also noch was gelesen, irgendein Ritual findet statt. Die Rituale scheinen auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert zu haben. Aber dann gibt es einen Gute-Nacht-Kuss und dann muss das Kind auch relativ jung schon alleine einschlafen und ja, idealerweise sich nicht mehr bemerkbar machen.
Ich habe auch in meinem Freundeskreis Alos tatsächlich. Also ich bin eine der wenigen, die bis zum bitteren Ende, sag ich mal, bis zum Einschlafen daneben, ich sage auch ganz bewusst hockt, weil oft ist es nichts anderes, als daneben zu hocken und zu hoffen, dass ich mal einschlafen. Aber manchmal denke ich auch, hätte ich da auch einen Absprung machen müssen, weil ich es ja für jedes Kind mache. Ich mache es auch gerne. Und ich glaube, die nehmen das auch gerne an. Also das. Weiß nicht, ich habe immer so die Hoffnung, die Kinder sagen von alleine, jetzt geh. Ich bin auch davon überzeugt, sie sagen das von allein.
Aber wann?
Ja, hast du denn auch irgendwas Gutes so mitnehmen können von deiner, ich sag jetzt mal, deiner, ist das eigentlich deine erste Kultur? Ja, ist Französisch sein, Frankreich deine allererste gefühlte Kultur und Deutsch die zweite? Oder sind die gleichrangig?
Auch total schwer zu sagen, weil ich halt wirklich zu Hause das Deutsche mitbekommen habe und in der Schule das Französische. Aber durchweg durch meinen Werdegang, ich war in einem deutsch-französischen Kindergarten, deutsch-französische Grundschule und habe dann internationale Themen auch im Studium. Also das zieht sich irgendwie komplett durch, dass ich weder das eine noch das andere bevorzuge oder eher fühle. Also ich glaube, da könnte ich mich jetzt nicht, ja, für eins von beiden entscheiden, dass es irgendwie stärker wäre oder prägender. Aber klar, ich bin in Frankreich aufgewachsen, also ich glaube, ich funktioniere schon ziemlich
Ach so.
französisch. Ja.
Aber würdest du sagen, da gibt es auch etwas Gutes, was du für dich erworben hast, was du jetzt in deiner Elternschaft einsetzt? Gibt es da was?
In der Elternschaft speziell was Französisches.
Bist du sehr konsequent oder ein Nein ist ein Nein zum Beispiel, dass du. Okay, sag mal.
Hatte ich vielleicht mal mir irgendwann
Hast du
vorgestellt.
sehr regelmäßige Essenszeiten so? Frankreich ist doch so, außerhalb der regulären Zeiten musst du jetzt auch im Dorf auch nicht was zu essen suchen. Das war meine Erfahrung. Ne?
Fast ein bisschen gezwungenermaßen. Also gut, mittags haben wir schon eine feste Uhrzeit, weil ich auch darauf bestehe, dass der Mittagsschlaf einigermaßen zur gleichen Uhrzeit stattfindet, zu all unser aller Wohlbefinden und ja, für einen schönen Abend dann. Aber klar, wenn du irgendwie unterwegs bist, du hast sowieso keine andere Wahl. Mittags kannst du nur zwischen 12 und 14 Uhr was zu essen finden. Also da bist du gezwungen, letztendlich in dieser Spanne zu essen. Und wir haben in Berlin gelebt. Also wir waren es gewohnt, zu jeder Uhrzeit, Nachtzeit was zu finden. Da muss man uns schon wieder, also ich war es ja von früher gewohnt, aber ich muss mich wieder dran gewöhnen. Und unser Kind kriegt es schon mit, dass er so eine gewisse Regelmäßigkeit stattfindet. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt wirklich so sehr dran oder drauf achte. Aber das ist ja gezwungen einfach, dass, ja, dass es mit so mitkommt mit dem Leben in Frankreich.
Also so Routinen und so mag ich auch gern. Also finde auch die Schlafzeiten tatsächlich super wichtig. Ich weiß, damit nicht jedermanns Nerv stimuliere, aber es ist wichtig, dass man da versucht, das weitestgehend einzuhalten und nicht, damit ich es leichter habe, sondern ich will einfach nur nicht, dass mein Kind übermüden muss.
Auch das,
Und dann habe ich es am Ende auch schwerer. Und so, das ist
ja.
eigentlich schuld. Aber auch so regelmäßige Essenszeiten, ja, man macht es halt einfach auch aus Verpflichtung, weil man mein Gefühl, also man weiß einfach, so ein Kind, finde ich, schläft auch nochmal viel, viel besser, wenn es gut gegessen hat, auch ordentlich satt ist und dann klar danach stillen eh, aber es war immer so das Gefühl, ja, das ist einfach jetzt so ein wohliges Gefühl auch. Also Mittagessen war für mich da auch wichtig. Ich merke manchmal, wenn wir so essen, wenn wir Lust haben, auch am Wochenende, wir sind dann schon sehr lost. Also
Ja.
auf den letzten Drücker noch schnell was zusammenwürfeln und kochen, das empfinde ich als großen Stress. Also ich glaube, da ist eine Regelmäßigkeit gar nicht so verkehrt. Also
Das stimmt, das stimmt.
die Franzosen sind doch auch Meister. Also ich habe mal geguckt, hat jetzt gar nichts mit unserem Podcast zu tun, aber wenn du so diese Übergewichtsrate oder diese Obesity Rate und dann war noch irgendwas anderes, einfach wer so gesund ist, einfach sind die Italiener und Franzosen in Europa mit am gesündesten. Immer Ranking ähnlich, finde ich spannend. Und dann habe ich mich gefragt, was machen die wohl richtig, dass alle anderen Länder so viel verarbeitetes Essen. Also ich habe mal gehört, auch in den Kindergärten zum Beispiel oder in den Schulen, Vorschule ist auch, sind die Menüs für die Kinder auch ganz anders. Jetzt komme ich doch wieder auf den richtigen Punkt. Also ich habe doch nicht was Falsches gesagt. Steht auch in dem Buch, warum französische Kinder keine Nervensäge sind. Die essen auch viel besser. Französische Kinder essen alles.
Ja.
Kinder aus anderen Nationen sind Picky Eater und französische Kinder lernen von Anfang an.
Aber woran liegt das, ne? Also, weil das so ein Genuss ist, das Essen, das gehört einfach dazu. Man isst alles, man probiert und oder weil man den Kindern keine andere, also nur keine andere Option lässt, vielleicht. Also ich glaube nicht, dass, also ich habe, ja, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie noch mehrere Gerichte kommen, wenn das Kind das eine nicht. Da werden auch nicht unbedingt spezielle Sachen nur fürs Kind gekocht, sondern ja, du isst halt das, was es gibt.
Am besten hätte bei mir nicht funktioniert. Ich bin ja auch streng groß geworden. Ich weiß das. Ich hatte nicht easygoing Zeit. Aber ich weiß, im Kindergarten, wenn es Spinat gab, ja, wenn es Spinat gab, habe ich innerlich schon wieder geweint. Oder wenn es, sagen mal, es hieß in Berlin, in Ostberlin sagt man dazu tote Oma. Das ist nur so ein Leben. Frag mal deinen Freund. Das bestimmt auch. Der weiß, was ich sage. Und das war so eine Leberpampe, so eine gekochte Leber. Und dann gab es das irgendwie mit Pellkartoffeln dazu oder gekochten Kartoffeln. Das war so ekelhaft, das kannst du googeln. Und ich weiß, wenn es das gab, stand ich in der Reihe immer ganz hinten zum Anstellen, in der Hoffnung, dass dann der Behälter leer ist.
Ah ja.
Mal war der Behälter leer, ich so innerlich Strike. Dann haben sie den nächsten vorgeschoben.
Er tot.
Kam nicht drum herum, aber ich weiß genau, darum, jetzt komme ich auf den Punkt. Ich hätte Sachen nicht gegessen, auch wenn man sie mir noch fünfmal hingestellt hätte. Also in der Wiederholung, als Kind hatte ich einfach meine feste Überzeugung, ich esse das nicht. Also ich weiß nicht, wie sie französische Kinder dazu kriegen. Auch die Menüs, du musst mir dann mal sagen, wenn es bei euch so weit ist.
Ja.
Die Menüs sind ganz durchdacht teilweise. Also ganz so, als hättest du schon mit dieser Haute Cuisine.
Ja, also und weiß ich nicht, müssen wir mal schauen, wie das wird. Wir müssen mal schauen,
Ja.
wie das wird, wenn ich frage, ob mein Kind bitte was Vegetarisches essen
Okay, da
darf.
bist du natürlich klar. An der Stelle ist es wieder gehandicapt. Ja.
Aber im College, also wenn man so 12, 13, 14, 15 ist, das Menü war, ja, das war schon irgendwie durchdacht. Also da hattest du immer ein Stückchen Käse am Ende. Du hattest auf deinem Teller hattest du ein bisschen Gemüse, ein bisschen Fleisch und irgendwas dazu. Ja, immer eine Scheibe Brot. Dessert und ein Obst. Also das ist schon.
Ja.
Aber also ne.
Ja, also ich finde halt die Menü, also vielleicht ist es auch das, was übermittelt wird, wenn man das irgendwo liest oder wenn jetzt jemand in Paris wohnt und der hat sein Kind in irgendeinem Pariser Kindergarten, vielleicht machen die es da nochmal anders als in der Peripherie oder so, aber mein Gefühl war einfach nur, weißt du, in Deutschland ist das dann irgendwie so Fischstäbchen,
Okay, ja, okay.
Kartoffelbrei, bam, lass es dir schmecken und
Okay, ich weiß es so. Also es gab zum Beispiel auch mal, es wird halt immer so toll, ne? Also Bœuf Bourguignon, ne? Also ein Fleisch in Soße, es ist halt ein Gericht, was es wirklich gibt. Wie es letztendlich aussieht auf dem Teller in der Kantine, ist was anderes oder wie es umgesetzt wird. Aber ja, es wird tatsächlich eher gekocht. Ja, es sind eher so Gerichte, die man eben auch außerhalb essen würde oder kennt. Es stimmt, so Fischstäbchen mit einer Beilage oder Brotzeit oder so, das wird es nicht geben. Das stimmt.
ja. Ja, da habe ich ja das Gefühl, das ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man da, wenn das Kind so sehr, sehr viele Sachen probieren darf, je nachdem, ob man jetzt vegetarisch, vegan, alles esse, aber dass man da Vielfalt von Anfang an mitbekommt. Ich habe mich nur gefragt, wie machen die das, dass die Kinder das essen?
Ja, das ist eine gute Frage. Kann ich dir auch nicht sagen, ob
Kann man
da
sagen, wenn es soweit ist, wenn,
ja
ja.
oder sonst nichts, dann ist ja vielleicht ist das so der Trick oder ja, ich weiß es nicht. Ja, kann ich dir nicht sagen.
Was mich auch noch interessieren würde, also hinsichtlich Schlafaufklärung, hast du das Gefühl, dass französische Eltern da Stellen haben, an die sie sich wenden können oder wieder verloren?
Also ich habe ein paar Antworten bekommen zu dieser Frage auch, weil ich gefragt habe, habt ihr mal irgendwie eine Meinung, einen Experten, Expertin hinzugezogen? Und da wurde mir zweimal der Osteopath genannt, was mich so ein bisschen gewundert hat. Also das ist ja eher sowas wie, na, wie heißt, Osteopath gibt es auch in Deutschland, aber eher so Gymnast, also jemand, der so ein bisschen wie heißt denn das?
Also für Leute ist es der Osteopath, wenn der so guckt, ob da was verspannt ist
Ist
oder.
ja auch ganzheitlich, also stimmt schon, dass es
Ja.
aber spezifisch, was er oder sie was zum Thema Schlaf sagen kann, das wusste ich nicht unbedingt. Also bei Kindern auf jeden Fall,
Ja.
Schlaf was sagen kann. Auf jeden Fall wurde da zum Beispiel bei dem einen befreundeten Pärchen empfohlen, nachts alle 4 Stunden eine Flasche zu machen. Das kam von einem Osteopathen, was mich total gewundert hat. Erstens, dass der oder die eine Meinung dazu hat. Zweitens, so eine komische überholte Meinung und die haben das umgesetzt und es hat dann so sehr, sehr frühen Rhythmus etabliert und es hat anscheinend, ja, sie sehen das jetzt positiv im Nachhinein, dass dieser Tipp kam.
Fressstarre einfach nur.
Wie bitte?
Fresskoma ist das
Ja,
einfach. Ja. Ja,
finde
klar. Also es ist ja schon wieder französische
ja.
Regelmäßigkeit, regelmäßig essen.
Und wenn du gerade Zeit hast, also wenn du gerade willst, dann wird die Flasche gemacht. Und wenn du dich meldest, dann ist es vielleicht auch was, also ja, was anderes. Die 4 Stunden sind nicht rum, kannst jetzt noch nicht Hunger haben. Also komisch. Genau, das Osteopath wurde genannt. Klar, Kinderarzt, wobei in Frankreich nicht jede Familie einen Kinderarzt hat. Also es herrscht so Kinderarzt, Kinderärztinnenmangel, dass du auch zum Hausarzt gehen kannst mit deinem Kind. Also das ist nicht unüblich, dass Kinder zu Hausärzten gehen und gar keinen Kinderarzt kennen. Da kann eben dann auch die Expertise jetzt nicht, finde ich, nicht so tief sein oder tiefgründig sein, was Kinderschlaf betrifft. Ja, boah, Social Media, genau, Social Media wurde mir auch genannt, dass da ganz viel, da passiert auch ganz viel. Da habe ich auch ein bisschen geguckt, was es so für Schlafberatungen gibt in Frankreich auf Social Media. Aber ja, das ist so weit entfernt von dem, was wir kennen oder was du meinst. Das ist krass. Aber trotzdem, es tut sich was. Also es geht in eine gewisse, sagen wir mal, Richtung, so in Richtung Bedürfnisorientierung, aber ist trotzdem noch nicht, ja, noch nicht da angekommen, wo wir in Deutschland sind.
Ist das für euch der Begriff Education positiv? Ist das der Begriff für bedürfnisorientiert und ja,
Ja,
langsam in die Gänge und
so würde ich es übersetzen, ja. Das ist, also ich habe mit einer Mama gesprochen, die dich eben im Dorf kennengelernt habe, zufällig, und die doch recht ähnlich wie wir funktioniert. Die hatten, vor 10 Jahren hat sie ihre Tochter bekommen, ihre erste Tochter. 8 Jahre später hat sie ihren Sohn bekommen, also jetzt vor 2 Jahren, der ist ungefähr so alt wie unser Kind. Und da hat sie gesagt, in diesen 10 Jahren ist es einfach krass, was da passiert ist. Also, dass es jetzt sehr, sehr viel mehr darum geht, auf das Kind zu achten, sich an den Rhythmus vielleicht des Kindes auch anzupassen, auf das Kind, auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Davor war es eher so ein Mitlaufen oder das Kind so ein bisschen bestimmen. Und eher, ja, das Kind hat eher sich anzupassen und nicht andersrum. Und da hat sich anscheinend in den letzten 10 Jahren sehr, sehr viel getan.
was würden Franzosen sagen? Ich habe mal gerade eine Situation, die ich im Kopf kreiere. Du bist mit deinem Kind in einer kleinen Bücherei und dein Kind legt sich auf den Boden. Es fehlt, als würde es sich ausruhen. Und aber so, dass andere eigentlich vorbeilaufen wollen, also schon Eingangsbereich. Was meinst du, wie würden Franzosen reagieren?
Das ist eine gute Frage. Also Thema Bücherei habe ich auch was erlebt, aber also Thema, da gibt es einmal im Monat so ein Vorlesen für kleine Kinder von 3 Monaten bis 3 Jahren. Mein Kind ist das Einzige, was nicht sitzen bleiben kann, um diese Geschichte zu hören. Mein Kind schickt, räumt die
Welches Kind kann denn da stehen sitzen? Hallo? Also.
alle anderen können das. Die sind 3, die sind 2, die können auch schon laufen. Andere Babys, ja, die bleiben natürlich liegen. Aber ja, mein Kind hat eher das Bedürfnis, sich die Bücher anzugucken. Und ich gehe da auch nicht mehr hin, weil das ist für mich so ein bisschen eine Stresssituation und unangenehm, dass mein Kind halt letztendlich nicht so funktioniert und es muss es auch nicht, aber ja, passt halt einfach nicht. Aber das war gerade zum Stichwort Bücherei. Aber ich glaube, wenn mein Kind sich da hinlegen würde und die wollen alle dran vorbei, ich glaube, die würden eher drüber schmunzeln oder lachen oder weil es nicht ihr Kind ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, auch die Älteren, also ne, mein Kind wird oft angelächelt, ja, teilweise leider, aber das ist in Deutschland, glaube ich, auch so angefasst, mal so auf die Wange oder auf die Hand. Und, also wir sind sehr, die mögen Kinder, also Kinder sind auch sehr, sehr willkommen, gehören schon zur Gesellschaft im öffentlichen Raum und dann wird auch immer so gelächelt und so, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht unbedingt die gleiche das gleiche Vorgehen, aber wie sagt man, sie benehmen sich nicht gleich mit den Kindern im privaten Raum. Also ich glaube, wenn so eine Mama, wenn ihr Kind sich hinlegt, kommt natürlich auf die Familie drauf an, kann es jetzt auch nicht pauschalisieren, aber ich glaube, die wäre dann vielleicht mit ihrem eigenen Kind nicht so cool, wenn es sich da hinlegt. Und aber weißt du, was ich meine? Also ich glaube,
anderen kann man einfach, dem wahrt man die Grenze auch und sagt, das ist da Freiheitlichkeit, entscheide, so müssen die ausmachen, nur da bin ich entspannt, ist ja nicht mein Problem so.
Ich habe zum Beispiel mal eine Situation erlebt, ich habe eine Mama gesehen mit einem Kinderwagen am Ende der unserer Straße und die war mit einem Baby im Kinderwagen und ihr kleiner Sohn, der lief schon rum und der war, sollte wohl an der Hand bleiben, weil da die Straße ist und ist aber weggerannt. Und dann wurde sehr laut, ist natürlich auch eine gefährliche Situation, aber es wurde schon extrem laut geschrien, sodass ich das halt schon gehört habe am anderen Ende der Straße. Er kam dann irgendwann wieder an ihre Hand, hat alles wieder geklappt und an mir lief sie vorbei. Ich hatte auch mein Kind dabei und die Person war der größte Sonnenschein und hat mich angelacht und oh, bonjour und war total höflich und du hast ihr nicht angesehen, dass sie ein paar Sekunden vorher ihr Kind zusammengebrüllt hat. Also das ist so, ich glaube, so typisch, weißt du, dass du privat ist das eine und dann dieser Schein. Das ist auch wieder dieses, die Frau achtet aufs Äußere und man muss relativ schnell wieder dem Mann gefallen und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das zieht sich so durch, dieser Unterschied zwischen dem Sein und dem Schein. So.
Polarität irgendwie auch, ne? So Seiten. Ich habe dich gefragt, ich hatte die Situation in der Bücherei und mein Kind hat sich auf den Boden gelegt, aber richtig so hingelegt, als würde es jetzt bereit sein für ein Nickerchen. Und ich hab gedacht,
okay, ja.
Und ich hatte auch den Impuls in mir, das zu verbieten. Ich habe nichts gesagt. Ich hinterfrage meine Impulse immer, weil ich glaube, das kommt daher, weil ich das nicht durfte. Mein erster Gedanke war, das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen. Ich habe dann aber einfach nur gefragt, magst du aufstehen oder wollen wir noch warten oder was ist jetzt das Ziel hier? Dann kamen auch ein paar ältere Personen vorbei hier aus dem Dorf und die haben waren total nett. Die haben mir gesagt, ja, eine Pause muss sein. Ich dachte so, ja, warum eigentlich nicht?
Ja.
Aber ob die das jetzt privat auch so machen würden, das weiß ich nicht.
Erstaunlich, ne? Man ist manchmal überrascht, wie die Reaktionen sind. Eigentlich, also ich finde solche Situationen manchmal total, ja, stressig, aber nicht, weil ich es unangenehm finde, sondern weil ich Angst habe, wie denken die anderen jetzt darüber.
Genau, es geht nur darum, dass die anderen nicht gestört werden dürfen.
Ja, was totaler Blödsinn ist. Und vielleicht sind sie
auch gut konditioniert auf sowas.
Ja.
Ja. Das darf man hinterfragen. Okay. So, alles in allem, wenn jetzt jemand das hier hört und der will nach Frankreich ziehen und würdest du sagen, go for it, das ist hammermäßig, in Frankreich zu leben. Ich meine nur, vielleicht hören es noch Leute, die sich für das Land interessieren, die da
ja.
machen, die würdest du sagen, kannst du empfehlen, ist so yay oder...
Ja. Ich lache, weil es ist gut, dass du das noch fragst, weil man könnte ja echt denken, von dem, was ich erzählt habe, dass es und hier Kinder zu haben, noch schlimmer und dann werden die misshandelt im Kindergarten. So ist es nicht. Also es tut sich super viel, es hat sich sehr, sehr viel getan. Ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg und wahrscheinlich kommt da in den nächsten Jahren noch ganz viel, genauso wie in Deutschland eben die Entwicklung, ja, da war und noch weiter da ist. Also Frankreich, wir sind nicht ohne Grund hierher gezogen. Ist mein absolutes, ich weiß nicht, ob es mein Traumland ist. Ich bin einfach hier groß geworden und hier ist sehr, sehr viel passiert und ich hatte das Bedürfnis, hier auch wieder herzuziehen und ich verbinde sehr, sehr schöne Sachen mit Frankreich und mit meiner Kindheit in Frankreich, weil es doch, also klar, es ist streng, aber es ist sehr, du darfst trotzdem viel machen. Also es wird sehr viel für Kinder organisiert. Also in jedem Dorf hast du irgendwie Halloween-Kinder, Halloween-Schminken für Kinder. Du hast irgendwelche Veranstaltungen, Laternenumzüge. Also das ist schon ziemlich ähnlich wie in Deutschland. Aber wenn du halt in eine Situation kommst wie im Restaurant, dann kann es halt sein, dass da ein bisschen erwartet wird, dass dein Kind sitzen bleibt. Und da musst du halt gucken, wie du damit umgehst. Also da sind wir eigentlich recht entspannt, dass es ist egal ist, wie die anderen gucken. Aber es ist, man muss es halt aushalten können, weil da wird halt ein bisschen was erwartet, was Kinder nicht unbedingt sein können oder wie sie nicht sein können.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du das die nächsten Jahre...
Ich auch. Ich habe total, also ich habe schon ein bisschen Respekt vor der Rentrée, also dem Schulanfang nächsten September. Also ich höre auch den Podcast jetzt mittlerweile, Ulala, den ich über dich kennengelernt habe.
Ja, sie hat ja da auch, wie Felicia, hat ja auch
einiges schon
erlebt. Ja. Und an der Stelle liebe Grüße, falls sie das jetzt hier hören sollte. Aber ja, ich glaube, sie hat aber auch mal gesagt, dass sie auch Positives abgewinnen kann.
Ja.
Dass manchmal auch einfach ein bisschen mehr Zeit für sie bleibt, wenn sie ihr Kind auch mal bis 4 Uhr lässt, was für sie schon länger ist, für die anderen schon früh.
Ja.
Aber ich aus meiner Brille, das ist auch so krass, man ist so konditioniert. Ich finde auch 4 Uhr super spät.
Mhm.
Also jetzt hier auf dem Dorf, wo die Betreuungszeiten sehr arbeitnehmerunfreundlich sind, manchmal auch schon um 13:30 ist für viele so 12:30 bis 13:30 holen viele ihre Kinder tatsächlich ab. Arbeiten kann man da eben nicht. Und natürlich gibt es auch längere Betreuungsmöglichkeiten, aber oft ist schon so 16 Uhr sehr spät einfach. Ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal bis 3 Uhr mache, weil ich dann einfach denke, mein Kind ist um 8 dort und hat einfach mal 7 Stunden Tag gehabt. Richtig krass. Und mir brennt immer das Herz, weil ich denke, Mist, warum fällt mir das so schwer? Warum habe ich so ein schlechtes Gewissen?
Ja.
Man kann sicherlich analysieren, wo es herkommt. Aber ich finde dann immer, wie gesagt, um die Brücke wieder zu schlagen, ich finde 16 Uhr sogar viel.
Ja.
Aber klar, wenn man sich vielleicht umgewöhnt hat und man weiß, die anderen machen ja bis 18 Uhr und ich mache bis 16 Uhr, dann ist man ja wieder eher früh. Und
voll.
Wenn es dem Kind gut geht, warum soll man sich fertig machen? Das geht ja auch.
Vielleicht ist es auch einfach unsere Meinung, dass wir das Gefühl haben, dem Kind geht es also nicht schlecht, aber es würde lieber zu Hause sein. Aber eigentlich ist es da wahrscheinlich für das Kind total schön. Da ist ganz viel Spielzeug, was es zu Hause nicht gibt oder irgendwelche Aufgaben, irgendwelche Sachen, die da gemacht werden, die das Kind total gerne macht und eben auch mit anderen Kindern sein. Also wahrscheinlich sehen wir das zu sehr durch unsere Brille und das Kind findet es vielleicht
total.
Gar nicht.
Das, glaube ich, kommt wirklich aufs Kind an. Ich weiß halt in meinem Fall, dass mein Kind am liebsten zu Hause ist, deswegen macht es leichter, aber wenn es Kinder gibt, es gibt die Kinder, die holt sie ab und die, oh, jetzt schon so, dann weißt du, okay, du bist hier echt glücklich, dann genießt, dann sollte ich es vielleicht auch genießen dürfen. Dass,
ja. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall gibt es das Thema, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber sowas wie Eingewöhnung gibt es hier, glaube ich, noch nicht so, auf jeden Fall nicht so ausgeprägt wie in Deutschland.
Das würde mich fertig machen, aber da bin ich gespannt, wie es dann bei euch läuft.
Ja. Ich weiß auf jeden Fall noch meinen ersten Kindergartentag, wie das war, wie meine Mama mich abgeliefert hat. Ich war da noch nie und ich weiß, ich sehe dieses Bild noch, wie sie weggelaufen ist, auf jeden Fall.
Okay, ja, vielleicht kannst du da was aushandeln oder was?
Ja, das wird schon irgendwie. Vielleicht, auch wieder, vielleicht findet mein Kind das gar nicht so schlimm und
denkt
endlich mal was anderes als nur Oma, Opa, Mama, Papa und Spielgruppe.
Vielleicht. Wir können ja, wenn du soweit bist, können wir noch mal eine Folge zu machen. Ne?
Ja.
Das ist ja super spannend. Ja, so, jetzt habe ich alles gefragt, was ich interessant finde. Und bestimmt können wir noch ewig weiterreden. Aber das hast jetzt richtig viel hier nochmal erklärt und erzählt. Und ist, glaube ich, auch weitestgehend deckungsgleich mit der Folge, die ich schon habe. Denke ich, sind die Erfahrungen sehr ähnlich. Und ja, voll cool, dass du es gemacht hast.
Danke für die Einladung, auf jeden Fall. Ja. Mich gefreut.
Dann, vielen Dank und habt noch einen ganz tollen Tag. Habt ihr jetzt auch Herbstferien?
Also wir merken sowieso nie was von irgendwelchen
Befehlen. Du merkst es nicht, aber vielleicht deine Freunde oder deine Freundinnen, dass die...
Genau, nee, also zum Beispiel, ich gehe jetzt mittlerweile zum Sport einmal die Woche und das pausiert während den Herbstferien. Und
Ich
habe tatsächlich gerade Pause, das wäre gestern Abend gewesen, ja.
Okay. Gut, dann euch auf jeden Fall eine gute Zeit und
danke. Dir auch.
Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal im Podcast.
Bis bald, Dankeschön.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war sie, die Folge mit Simone. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder bis hierher gehört habt. Ich hoffe, ihr hattet viele spannende Erkenntnisse und ja, auch vielleicht ja, Einblicke von Dingen, die ihr gar nicht erwartet habt. Vielleicht wusstet ihr es aber schon. Ich habe ja schon mal eine Folge zu Babyschlaf in Frankreich gemacht. Die ist ein bisschen älter. Da müsst ihr mal gucken. Ich habe es gerade nicht im Kopf, wie die Nummer war. Und ich will auf jeden Fall auch noch mal da sagen, dass was wir hier bereden, ist natürlich immer subjektiv. Nichtsdestotrotz finde ich, ist das ja spannend und jeder kann ja für sich das ableiten, was er mag. Wir können natürlich nie das Ganzheitliche erfassen, aber wir haben uns Mühe gegeben. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich von Herzen freuen, wenn du mir eine sehr gute Bewertung gibst auf der Plattform, auf der du mich hier hörst. Solltest du mich bei Spotify hören, kannst du mittlerweile, glaube ich, sogar kommentieren unter einer Folge. Da muss ich auch mal in die Funktion schauen. Und ich würde mich auch sehr über eine sehr gute Bewertung bei Google freuen. Da kannst du mal in den Shownotes gucken. Ganz unten habe ich den Link reingepackt. Und ja, wenn es auch nur 5 Sterne sind ohne Text, dann bin ich schon total dankbar und froh. Mit Text freue ich mich natürlich auch, aber ich antworte auch jedem, der mir da eine sehr gute Bewertung schenkt, das auf jeden Fall. Und ja, vergiss den Podcast nicht zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst dich darauf einstellen, dass ich ungefähr jede Woche eigentlich schon eine Podcast-Folge rausbringe. Ich bemühe mich. Und ja, ansonsten, wenn du eine Schlafberatung brauchst, dann wende dich gerne an mich unter meiner Internetseite www.scheidsleep.de. Am besten meldest du dich über das Kontaktformular, schilderst erstmal deinen Fall und mein Team und ich, wir werden uns dann bei dir melden und dir eine Einschätzung geben, ob wir dir und deinem Kind helfen können. Und wenn du ja mich noch auf Instagram sehen möchtest, manchmal zeige ich was aus dem Alltag, manchmal spreche ich Sachen an, die mich beschäftigen. Ich mache auf jeden Fall nahezu jeden Freitag einen Fragenfreitag. Da kannst du gratis deine Schlaffrage stellen. Also komm auf jeden Fall auf Instagram vorbei und folg mir gern und werde Teil der Scheidsleep Community. Ja, wo du mich da findest, steht auch in den Shownotes. Auf jeden Fall ist das scheidsleep.katharina Schmidt. Und jetzt wünsche ich dir aber ein wohlverdientes Wochenende. Ich hoffe, ihr seid alle fit und gesund. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich freue mich auf die nächste Woche, auf die nächste Folge, die ich für euch mache und wünsche euch bis dahin einen weitestgehend erholsamen Schlaf und eine gute Nacht. Tschüss!